herzlich willkommen zum eHealthTech-Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten Ideengeber, Startup-Gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Mein Name ist Doc Esser und heute zu Gast ist Carsten Otto.
Auch von meiner Seite ein Hallo, ich bin Tobias Leipold und freue mich auf unseren Podcast mit Carsten. Er ist Gründer von Otto ID Solutions. Otto ID Solutions fokussiert sich auf die Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Handel von Hardware, Software und zwar zur digitalen Prozesssteuerung. Dazu gehört neben RFID, also der Radio Frequency Identification, auch Barcodes, Sensortechnik und audiovisuelle Prozesslösungen.
Tobias, ich bin immer froh, dass du die schwierigen Wörter aussprichst. Ich hätte es nämlich nicht geschafft. Mit ihm möchten wir heute unter anderem über RFID-gestützte Prozessüberwachungssysteme für Medizinprodukte sprechen und auch generell darüber, wie die Gesundheitsbranche durch Prozessüberwachungssysteme profitiert. Lasst uns einsteigen. So, Carsten, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch unseren Zuhörenden einmal kurz vor.
Ja, hallo, vielen Dank. Mein Name ist Carsten Otto. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Otto ID Solutions, komme aus Frankfurt und mache das jetzt seit 4 Jahren hauptberuflich und davor als Anwender schon viele Jahre. Insofern freue ich mich auf den Austausch zu diesem Thema heute.
Super. Carsten, du bist ja Rettungssanitäter, Wirtschaftsingenieur und RFID-Spezialist, so nennst du dich, glaube ich. Sag doch mal, warum hast du dich entschieden, im Bereich RFID-Systeme dort die Prozessoptimierung als Fokus einzugliedern und vor allem, wie kam es überhaupt drauf?
Ja, das kam aus der Anwendung heraus. Ich habe viele Jahre selbst als Anwender RFID benutzt. Ich bin ja, wie gesagt, Rettungssanitäter, habe dann in meiner beruflichen Laufbahn aber irgendwann in die Industrie gewechselt. Und in der Industrie habe ich dann selber RFID benutzt und habe einfach gemerkt, dass das, was ich suche, was ich brauche, so als Prozessmanager, nicht da ist. Man kriegt viel Hardware, aber ist nicht so wirklich einbindbar in die bestehenden Prozesse, die ich habe. Und da kamen schon so die ersten Ideen, vielleicht Dinge ein bisschen anders zu machen. Und natürlich saß ich immer wieder da, habe an meine Vergangenheit gedacht im Rettungsdienst und dachte, Mensch, das wäre doch toll, wenn ich hier per Knopfdruck einfach sehen könnte, was ich in meinem Fahrzeug habe und ob auch der Bestand vollzählig ist. Und so ist irgendwann die Idee entstanden. Und weil es halt keiner gemacht hat, habe ich 2018 dann das Heft in die Hand genommen und habe es selber gemacht.
Hammer, ich finde das super spannend. Weißt du warum, Carsten? Ich bin ja selber viel Notarzt gefahren und habe genau diese Problematik gesehen und bin damals hier zur Berufsfeuerwehr Köln gegangen und habe gesagt, eigentlich bräuchten wir eine Applikation, eine mobile Anwendung, über die der Rettungssanitäter, mittlerweile ist es ja der Notfallsanitäter, checken kann, ist eigentlich alles auf dem Fahrzeug oder nicht. Damals ist es abgelehnt worden, man hat nicht das Potenzial erkannt. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass du es durchgezogen hast. Aber vielleicht erklärst du uns jetzt erstmal, was das genau beinhaltet.
Was RFID jetzt genau ist.
Ja. Richtig.
Na, man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie einen digitalisierten Barcode. Also wir kennen das ja alle aus dem Supermarkt. Jeder Strichcode muss einmal über den Barcode wieder gezogen werden. Damit weiß ich, was ich eingekauft habe. Im Prinzip funktioniert RFID genauso. Das ist ein digitaler Code auf einem kleinen Chip. Dieser Chip hat eine kleine Antenne und mittels Radiowellen kann ich diesen Chip auslesen. Auf dem Chip selber steht mehr oder weniger dasselbe drauf wie auf einem Barcode auch. Der Unterschied ist halt jetzt, ich kann räumlich distanziert, also auf größere Entfernungen und auch mehrere Produkte auf einmal erfassen. Und damit ist eben so ein Fahrzeugcheck jetzt per Knopfdruck möglich. Ich muss also nicht jedes Teil einzeln über eine Antenne ziehen. Ich kann jetzt quasi alles, was in diesem Raum da ist, auf einmal erfassen. Und diese ganzen Codes, die ich habe, die gleiche ich dann im Prinzip einfach mit einer Sonnenliste ab.
Lass uns nochmal zurückkommen auf das, was Heiwi gesagt hat. Diese Funklösungen zur digitalen Überprüfung von Lagerbeständen. Ich erinnere mich auch, ich habe ja eine Zeit im Rettungs- und Notarztdienst hinter mir, dass es dieses Rüsten und Checken echt immer aufwendig war und dass man da das wirklich hundertprozentig drauf vertrauen musste. Wie funktioniert das jetzt, was ihr da gebaut habt und worüber sich der Doc so sehr freut? Überprüfen sich die Fahrzeuge irgendwie selbstständig auf Vollständigkeit Oder wie können wir uns das vorstellen?
Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel vor allen Dingen ich machen will und wie genau ich sein will. In der Regel im Rettungsdienst geht es ja hauptsächlich um Medizintechnik, also um die teure Hardware, um die wichtige Hardware, die man dabei hat. Unter Umständen auch um ein paar wichtige Medikamente oder spezielle Koffer. Das sind also in der Regel sind das so 25 bis 50 Artikel, die irgendwie überprüft werden müssen. Und da geht das dann zum Beispiel auch schon mit einem mobilen Gerät einfach, ne? Dass ich ja wie so ein kleines Handheld habe, das halte ich dann ins Auto rein. Damit kann ich alle Tags oder Transponder, RFID-Transponder, die sich da befinden, die kann ich damit erfassen. Zu jedem Fahrzeug gehört eine Sollliste. Die Sollliste kann ich definieren, sagen hier, ich brauche einen Defibrillator, ich brauche ein Beatmungsgerät, ich brauche vielleicht Zubehör dazu, Tragestuhl und so weiter. Das wird dann einmal definiert und unser System gleicht dann einfach ab, was wir da gefunden haben. Das Ganze geht natürlich auch vollautomatisch, haben wir auch schon gebaut. Fahrzeug ist im Prinzip komplett mit Technik ausgestattet, da sind die Antennen im Fahrzeug verbaut. Da haben wir einen Reader, also einen Decoder im Fahrzeug, ein PC, ist ein bisschen Technik noch dabei. Und da kann ich jetzt automatisch, Tür wird geschlossen, über einen Sensor, dann wird der Reader getriggert und ich kann dann den Lesevorgang starten und automatisch abgleichen, was da ist. Also von halbautomatisch bis automatisch gibt es da verschiedene Lösungsmöglichkeiten.
Carsten, das klingt sehr gut. Also diese Vollständigkeit, wenn man das natürlich vor allem automatisch überprüfen kann, das ist natürlich super. Und jetzt ist es dann so, dass dann alle Produkte so ein Chip oder Aufkleber haben? Wie steht es denn da mit der Nachhaltigkeit?
Ja, deswegen sagte ich ja eben, man muss immer so ein bisschen drauf schauen, worum geht's eigentlich? Wir unterscheiden ja so ein bisschen Richtung, wir nennen das Asset Tracking, also quasi Geräte checken, wichtige teure Geräte, wichtige teure Materialien, Medikamente und so weiter. Und dann gibt es natürlich Verbrauchsmaterialien. Und wir machen natürlich jetzt nicht auf jedes Verbandspäckchen ein Bumper drauf.
Ah ja, okay.
Da geht es dann eher um die Verpackungseinheit. Da geht es darum, dass wir gibt auch so Kanban-Systeme, nennt man das, wo wir einfach schauen, da gibt es eine Schütte, da sind 5 Braunhüllen oder 5 Spritzen drin. Die ist jetzt leer, da muss wieder eine neue kommen, aber ich habe immer noch eine 5er Reserve im Fahrzeug. Ne? Und dann wird dann quasi die Schütte getauscht. Die Schütte hat einen Transponder, der bleibt da auch drauf. Also es gibt ja verschiedene Konzepte, wie man halt auch bei kleinteiligeren Sachen und bei günstigeren Sachen eben nachhaltig bleibt. Für mich ist aber immer ganz wichtig dabei zu sagen, wir erhöhen natürlich die Sicherheit, die Verfügbarkeit von den kritischen Gütern und verringern aber die Vorhaltung von zu viel Material. Das ist nämlich ein ganz gängiges Phänomen. Sie haben von den Artikeln hat immer irgendwie ganz viele da, weil die bestellt man halt einfach mal extra mit. Die brauche ich ja sowieso immer. Ist ja egal, wenn ich 2 zu viel bestelle. Und jetzt hat dann irgendwann so ein Rettungswagen 20 Braunhüllen, dann brauche ich eigentlich nur 5. Auch die C-Artikel, die ich so gut wie nie brauche, die vergesse ich auch mal zu bestellen. Ja? Und was wir machen, die Bestände sind eigentlich immer gleich von der Gesamtmenge her, aber wir haben jetzt immer ausreichend C-Artikel und nie zu viel A-Artikel. Ja? Ja. Und dadurch, dass wir Verschwendung vermeiden, wird das Ganze halt auch nachhaltig. Ja? Selbst wenn da mal ein Transponder zu viel drauf ist, dann rechnet sich das in Summe immer noch.
Ja. Also ich finde es richtig klasse und stark auch. Jetzt stellt sich natürlich aber für mich die Frage, es geht um Menschenleben und vertraut man da dem System von euch schon? Also kommt es schon ganz konkret zum Einsatz oder wird es dann doch nochmal händisch gegengecheckt, weil man einfach sagt, boah, wenn ich jetzt im Rahmen einer Reanimation feststelle, verdammt, ich habe doch jetzt eben nicht den richtigen Tubus dabei, weil der einfach nicht nachbestellt wurde, da geht es ja dann tatsächlich um Leben oder Tod.
Ja, das ist richtig. Also die Skepsis ist am Anfang natürlich immer erstmal da und man muss auch immer schauen, wo greift unser System denn ein und hilft in welchen Bestandteilen. Man muss ja den Defi und den Notfallkoffer trotzdem manuell einmal checken. Ich muss natürlich sicherstellen, dass der Defi funktioniert. Das kann ich ja mit einem Chip nicht machen. Ne? Also ich muss gucken, dass der auch richtig funktioniert. Wo wir angreifen, ist halt eher die Tatsache, dass halt auch mal ein Defi nachts getauscht wird und eigentlich eine Dokumentationspflicht besteht, wo ist denn der andere Defi jetzt hingekommen? Wer hat den denn jetzt? Ist der überhaupt funktionsfähig? Ja, also sagen wir mal, ein Defi ist nachts hingefallen, muss jetzt eigentlich technisch überprüft werden, ob der noch einsatzfähig ist. In der Regel tausche ich den aus dem Lager, lege den anderen ins Lager, jetzt kommt der nächste Rettungswagen, schnappt sich den Defi und fährt jetzt los. So, jetzt könnte ich natürlich mit meinem System hinterlegen, dass dieser Defi nicht mehr einsatzfähig ist und verhindere damit, dass das Fahrzeug den Defi überhaupt akzeptiert. Also es gibt sehr viele Arbeitsaufwände, die so im Hintergrund passieren, die einfach dafür sorgen, dass dieser Sicherheitsgrad maximal erhöht wird. Natürlich entbinden wir nicht davon, dass so ein Defi technisch überprüft wird. Ja, und in diesem Zusammenhang muss natürlich auch geschaut werden, ob tatsächlich alles da ist. Aber jetzt will ich einmal noch eine kleine Fehlerquelle, die du jetzt gerade genannt hast, auch. Wenn unser System in der Regel einen Teil nicht findet, dann ist es wahrscheinlich da oder verbraucht. Es kommt in den seltensten Fällen vor, dass ein Teil zu viel gefunden wird. Denn das ist genau das, wo da verschieben wir die Toleranz, nämlich in den positiven Bereich. Ja? Im Zweifel erkennt unser System einen Transponder nicht, der aber da ist.
Ah, okay.
Es kann nicht vorkommen, dass ein Transponder, der nicht da ist, gelesen wird. Das ist Fakt. Also ich würde nicht sagen, es ist unmöglich, weil ne, Teufel ist ein Eichhörnchen, aber
das habe ich auch noch nie gehört.
Wir schieben das Ganze wirklich so in diesen positiven Bereich, wo wir sagen, natürlich gibt es immer diesen Fall, ne, die Infusion ist umgefallen, Wasser absorbiert Radiowellen, in dem Augenblick kann ich den Transponder nicht mehr lesen. Dann kriegt aber der Notfallsanitäter gesagt, check mal deine Infusion und er stellt fest, er hat genug. Ne? Also wir schieben quasi diesen kritischen Faktor in den positiven Bereich. Und wenn das erkannt wird, dann ist die Akzeptanz eigentlich sofort da. Also dann haben wir eigentlich überhaupt keine Probleme mehr mit Argumenten.
Also eigentlich ist ja Tobias Leipold mein Eichhörnchen. Ich wusste gar nicht, dass es mit dem Teufel in Verbindung gebracht wird.
Deswegen harmonieren wir so gut, lieber Doc.
Ich hoffe, du hast ein paar Nüsse gesammelt für den Winter. Aber jetzt sag mal ganz konkret, wird denn euer System schon von Feuerwehren eingesetzt?
Ja, Feuerwehren, Rettungsdiensten, Kliniken, also wir haben unsere Systeme schon im Einsatz. Die sind auch wirklich in allen Stufen, die ich jetzt so schon beschrieben habe, ne? Von mit Pistole, halbautomatisch bis fest verbaut, sind die schon im Einsatz.
Das finde ich spannend. Das heißt also, auch Krankenhäuser könnten von eurem System profitieren, ja?
Auch in Kliniken haben wir unsere Systeme stehen. Ist dann halt kein Rettungswagen, sondern ein Schrank. In dem Schrank sind Implantate zum Beispiel. Und diese Implantate, da wird dann immer eine Bestandskontrolle gemacht, dass ich immer ausreichend Implantate da habe. Und dann muss dann die Stationsleitung im Prinzip auch nicht mehr nachgucken, stimmt der Bestand überhaupt noch, sondern da gibt es immer live eine Liste als OP-Vorbereitung, was habe ich denn eigentlich da?
Das könnte schon was für euch sein, Heiwi, ne? Wenn das im Krankenhaus, im OP oder bei dir im Katheter Dinge dann fehlen, wenn man sowas verhindern kann damit.
Ja, optimalerweise wird man ja dann auch noch automatisiert nachbestellen. Das wäre ja dann der nächste Schritt, oder?
Passiert alles. Also automatisiert Nachbestellung, also es fängt immer mit der Bestandskontrolle an, dann können wir eine automatische Nachbestellung generieren, der Lieferschein kann automatisch generiert werden, Wareneingangsbuchung passiert und die Rechnungsstellung damit auch. Genau solche Konzepte bieten wir im Rettungsdienst auch an. Das stellen wir tatsächlich sogar nächste Woche auf der Rettmobil vor, gemeinsam mit einem Partner von uns, genau dieses komplette Versorgungskonzept mit medizinischem Material für die Rettungsdienste und natürlich auch für die Kliniken.
Ach, klasse. Muss man einfach mal sagen. Aber gehen wir nochmal in die Krankenhäuser. Also, da ist es ja wirklich so, dass da teilweise Geräte verschwinden, also, oder kaputt gehen. Die werden unachtsam gehandelt oder auch nur abgestellt. Wenn man tatsächlich hier einen Sicherheitsbestand dafür anfordert, dann kostet der natürlich richtig viel Geld. Die gesetzlich vorgeschriebene Dokumentation, muss ich ganz ehrlich sagen, wird von mir auch nicht immer genau so gemacht, wie sie gewünscht ist. Was habt ihr da für Lösungen? Beziehungsweise könnt ihr tatsächlich Bewegungsprofile für Geräte erstellen?
Das ist möglich und sogar relativ einfach. Also wie gesagt, man muss immer erstmal schauen, was will ich eigentlich erreichen mit der Technologie? Geht es mir darum, Geräte zu erfassen und zu wissen, was ich da habe am Patient oder vielleicht auf der Station oder generell in der Klinik? Wie viel Sicherheitsbestand habe ich? Wer hat die Geräte getauscht? Daraus entwickeln wir dann im Prinzip Konzepte, die Hardware dann beschreiben. Also ich will einfach mal ein ganz einfaches Beispiel nennen. Wenn man sagt, ich möchte einfach wissen, welche Geräte befinden sich auf welcher Station, dann reicht eine ziemlich einfache Antennen-Reader-Struktur, die ich irgendwo an einem Eingang zur Station aufbaue. Dann weiß ich zumindest, dieses Gerät wurde zuletzt vor einer Woche in die Station eingescannt, ist aber seitdem nie wieder gesehen worden. Das heißt, ich kann jetzt also rausfinden, wo passieren denn welche Sachen. Es gibt immer Stationen, ist auch in jeder Logistik so, wo Dinge immer gut laufen und dann brauche ich da überhaupt nicht hinschauen. Ja? Aber dann habe ich immer so meine 10-20%, wo Dinge eben nicht so gut laufen. Vielleicht, weil es die Notaufnahme ist, weil da einfach immer ein bisschen Chaos ist oder in der Intensivstation oder wo auch immer. Ne? Da ist nicht negativ gemeint, aber da passieren einfach Dinge, da geht es um Menschenleben, da muss man schnell handeln. Da passieren ganz normal auch mal Fehler. Und genau da können wir angreifen und sagen, und hier, wo es kritisch wird, da packen wir vielleicht eine Lesestation mehr hin. Und da gibt es einen automatischen Kontrollprozess, vielleicht nicht pro Station, sondern pro Zimmer. Und so kann ich ziemlich schnell und auch sehr kosteneffizient runterbrechen, wo meine Fehlerquellen liegen und die dann halt auch entsprechend beheben.
Also gerade für die Notaufnahme, das wissen wir aus unseren Kliniken, ist das tatsächlich immer ein großes Thema. Wo ist der Rollstuhl? Wer hat das Ultraschallgerät irgendwo hingefahren und ähnliches? Also da sollten wir uns vielleicht durchaus nochmal zusammentun, denn das sind tatsächlich so häufige Fragen, die auch viel Zeit kosten, oder Heiwi?
Das Ultraschallgerät ist immer weg.
Hatte ich die letzte Woche auf Station, hat jemand das Ultraschall gesehen.
Genau. Ja? Meistens findet man das dann bei mir, aber das ist jetzt was anderes. Also, es ist eine spannende Geschichte. Du hast auch einen digitalen Rettungswagen erschaffen. Den habt ihr auf der Rettmobilmesse im Jahr 2019 vorgestellt. Genau. Was kann der? Was sind die Besonderheiten? Fährt der schon?
Der fährt schon, ja. Der ist kurz nach der Rettmobil dann auch in Einsatz gegangen. Das ist für den Betriebssanitätsdienst. Da ist es tatsächlich so, dass wir jedes Verbandspäckchen getaggt haben. Also wir hatten da über 1200 Artikel an Bord. Jede Ampulle, jede kleine Ampulle hat einen Transponder. Und wir erfassen 100% des Fahrzeugs damit. Also wir haben Technik komplett im Auto verbaut, PC, Reader, Antennen, alles, was wir brauchen. Und wir haben sogar noch einen Schritt mehr gemacht. Wir haben die komplette Bordsteuerung mit unserer Software verknüpft, sodass wir tatsächlich Blaulichter an, aus, Tragestuhl hoch, runter, also den Tisch hoch und runter fahren, Materialcheck, alles das können wir quasi mit unserer Softwareeinheit verbinden. Man kann sogar mit dem Tablet ums Fahrzeug rumlaufen und das Fahrzeug dann quasi von außen steuern, also nicht nur die Material- und Warenwirtschaft, sondern wirklich komplette Fahrzeugsteuerung übernehmen.
Unfassbar. Aber ich bin ja ein schlichter Mensch. So ein Transponder um eine Ampulle. Und jetzt brauche ich die Ampulle. Was passiert mit einem Transponder dann?
Der wird mit der Ampulle entsorgt. Im Prinzip ist es nichts
Ach so, anderes okay.
wie so ein Barcode, der ja mit aufgedruckt ist. Ne? Und wir wollen auch irgendwann mal dahin kommen, dass die Hersteller von dem Material natürlich sofort ihren RFID-Transponder selber drauf machen. Aber da haben wir so einen kleinen Transponder, der wickelt sich um den Ampullenhals.
Jetzt habe ich es verstanden. Guck, ja, okay.
Und wenn ich den dann aufbreche, die Ampulle aufbreche, dann entsorge ich das im Prinzip mit der Ampulle. Das ist dann auch ein Eingangartikel.
Also das heißt also, der Notfallsanitäter oder auch der Notarzt könnte eigentlich zum Check beim Übergabenwechsel einmal mit dem iPad oder dem Tablet um den Wagen rumgehen und checken, ist alles vorhanden oder nicht. Und dann kommt überall ein Häkchen und ich weiß, es funktioniert.
Genau. Also wir machen es so, dass wir ins Auto einsteigen, den Knopf drücken und 5 Sekunden später haben wir die Antwort, ob wir alles dabei haben oder ob irgendwas fehlt. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter, dass wir quasi in diesem Fahrzeug ausbuchen, was sich im Abwurfbehälter befindet. Das ist dann als Verbrauch gebucht. Ja.
Habt ihr denn da auch schon mal evaluiert, wie viel ihr an Manpower und an Ressourcen spart dadurch?
Wir haben so eine grobe Hochrechnung, ja. Es ist immer schwierig zu sagen, wie viel tatsächlichen Rüstaufwand reduzieren wir pro Einsatz, wie viele Einsätze haben wir, ne? An diese ganzen Daten kommen wir ja nicht immer ran. Aber wir haben jetzt einfach auch Annahmen getroffen und haben gesagt, hey, also jeder RTW, jeder Rettungswagen muss ja in der Woche mindestens eine Stunde gecheckt werden. Da gibt es die regelmäßigen QM-Checks, Verfallsdaten nachgucken. Ne? Ich erinnere mich noch dran mit meiner Strissliste und dem QM-Buch im Auto, das haben wir alle super gerne gemacht. Das macht man knapp eine Stunde pro Woche, rechnen wir pro Fahrzeug. Das sind 8000 Fahrzeuge irgendwie. Wenn man das hochrechnet, dann sind das irgendwie 200, 220 Mitarbeiter pro Jahr, ja, die der Rettungsdienst in Deutschland im Prinzip für diese Standardchecks braucht, ja. Ich will jetzt im Rettungsdienst, auch in der Klinik, nicht immer von Wirtschaftlichkeit reden, sondern wir haben eher Ressourcenmangel, das heißt, wir haben Personalmangel, wir haben Fachkräftemangel in allen Bereichen, in der Klinik genauso wie im Rettungsdienst. Und jetzt stelle ich Fachpersonal eine Aufgabe zu, die noch nicht mal gerne machen, um halt Verbandspäckchen zu checken. Und das ist genau unser Ansatz. Es geht ja wirklich darum, die Fachkräfte für das einzusetzen, wofür sie ausgebildet sind, was sie gerne machen, und denen den Rücken frei zu halten dafür. Na, das sind die Einsparpotenziale. Als Klinik, klar, kann ich ausrechnen, wie viel Verluste hatte ich, wie viel Implantate habe ich entsorgen müssen und bezahlen müssen, obwohl wir sie nicht veroperiert haben. ich meine, diese monetären Fakten, die sind auch da, die können wir auch berechnen. Aber für mich ist viel mehr so diese Versorgungssicherheit erhöhen. Ich muss keine OP absagen, weil das Material doch nicht da ist und ich habe gedacht, es wäre da. Und ich entlaste die Pflege- und Hilfskräfte in ihrer täglichen Arbeit, weil die haben genug zu tun und die müssen sich auf den Menschen konzentrieren und sollen nicht Materialwirtschaft machen.
Ich finde es richtig geil. Astrein, muss ich sagen.
Super, auch die Idee mit dem Abwurfeimer. Das heißt, das dann zusammen noch mit der automatischen Nachbestellung.
Ja, das kam aus dem Rettungswagen heraus schon, diese Idee, weil dann einfach so, können wir das nicht, ne? Wie gesagt, es war ein Betriebssanitätsdienst und dann kam die Idee, können wir das nicht verbinden hier mit dem Patientenbuch, ne? mit dem Verbandsbuch, das wir führen. Und in der Klinik kam dann die gleiche Anfrage auf uns zu und gesagt, hey, wenn ihr doch nachweisen könnt, was in dem Schrank ist, haben wir denn nicht in der OP eine Möglichkeit, die Dokumentation zu erleichtern, weil wir müssen immer alles aufschreiben, ja, die Chargennummer, Verfallsdatum und alles, was ist das
für ein Artikel.
Und da habe ich gesagt, naja, klar können wir das, indem wir das einfach in dem Abwurfeimer scannen, wir, was ihr abgeworfen habt. Ja, da gibt es noch ein kleines Eingabefeld, dass ich sagen kann, okay, das Material wurde vielleicht verworfen, weil wir uns nur für was anderes entschieden haben. Und dann drückt ihr auf fertig, dann habe ich meinen Zeitstempel, da gibt es von mir aus noch die OP-Nummer oder Patientennummer ein und ich schicke euch ein PDF, fertig. Ja, schiebt das in eure Patientenakte rein und dann habt ihr eure Dokumentation. Ja. Und das ist für uns dasselbe technologische Umfeld. Für uns ist das nichts anderes, als ob wir jetzt in einem Schrank oder in einem Rettungswagen lesen. Aber die Arbeitserleichterung ist im Prozess und bei dem, den es jetzt gerade stört und um den wir das Leben leichter machen.
Ich springe nochmal direkt eigentlich nochmal zurück zum Anfang, wo du dich vorgestellt hast, ne? Weil eine Sache fällt mir jetzt gerade auf, die ist irgendwie so gar nicht gekommen von dir. Wie hast du diese Ideen entwickelt? Weil ich finde das ja wirklich richtig innovativ und ja auch außergewöhnlich. Das kann ja nicht sein, nur weil du jetzt der Rettungssanitäter warst, der den Bedarf entdeckt hat, oder war es nur so?
Nee, also ich glaube, wir verbinden hier in unserem Unternehmen, ich bin ja nicht mehr alleine, wir verbinden tatsächlich so drei Leidenschaften. Das eine ist die Technologie, das zweite sind die Branchen, in denen wir arbeiten. Das dritte ist, und da bin ich sehr getrieben, schon als Kind, ich bin Prozessoptimierer. Ja? Also es gibt für mich nichts Schlimmeres, ich sage mal, Computer says no, ist so ein bisschen ein Running Gag. Ja? Eigentlich gibt es einen besseren Weg, aber wir machen es nicht, weil ist halt so, ja. Und ich denke immer, wenn es einen besseren Weg gibt, warum probiert man den nicht aus? Und ich habe schon in der Mittelstufe habe ich unsere Schülerbibliothek umgeräumt, weil irgendwie die Zuordnung der Bücher zu dem, was man da gesucht hat, war ein Chaos.
Ich wusste es, du bist verrückt.
Dieser Bedarf, Dinge zu optimieren, der war schon immer da. Und ich versuche halt immer, ich bin wirklich Prozessdesigner, Prozessoptimierer auch in meiner Industriekarriere gewesen. Ich versuche immer, den einfachsten Weg zu finden, um den Prozess schonend zu durchlaufen. Also wirklich so dieser Lean-Gedanke, dieses schlanke, schmale, was stört mich hier eigentlich? Was ist nicht mehr wertschöpfend? Und ich finde es halt nicht wertschöpfend, wenn ein Notfallsanitäter in der Wache steht und Verbandspäckchen zählt. Ne? Also das ist, und da gibt es Sachen, die können besser laufen. Und dann setze ich mich hin, so pass mal auf, das ist eigentlich ein Pain, ne? Also das stört. Wir verschwenden wichtige Ressourcen, Fachkräfte. Was können wir tun, um das anders zu machen? Und dann wird man kreativ. Wir machen oft Workshops, Brainstormings, wo wir hier zusammenkommen, auch mal mit anderen Partnern und sagen, wie können wir die Technologie sinnvoll einsetzen, damit wir hier eine sinnvolle Lösung schaffen. Das ist eigentlich so ein ständiger kreativer Prozess, den wir hier durchlaufen. Und der kommt bei mir immer getrieben daher, dass ich halt war schon immer so nicht akzeptiere. Es muss einfache Wege gehen.
Super, ich finde es echt astrein. Sag mal, wie stehen denn eure Partner, Kunden und Mitarbeiter dazu? Also eher Akzeptanz oder eher Misstrauen und naja, schauen wir mal, wohin die Reise geht?
Also Partner und Mitarbeiter stehen zu 100% hinter allem, was wir machen. Also wir merken, dass so ein bisschen ein Entwicklungsstau scheinbar entstanden ist über die letzten Jahre, dass hier nichts wirklich weiterentwickelt wurde auf Kundenseite. Ist eine gewisse Skepsis natürlich noch zu spüren, wobei man auch da unterscheiden muss, mit wem reden wir gerade, wer ist der Anwender, also ist es die Stationsleitung oder Krankenpflegerin, Krankenpfleger, ist es der Arzt, also wir müssen immer gucken, wer ist denn jetzt der User eigentlich, und da gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen, also ich auch da eine Story aus einer Klinik, die Stationsleitung hat uns sehr herzlich begrüßt, hat gesagt, ihr dürft das gerne hier bei uns aufstellen, aber ich finde es nicht gut, es wird eh nicht funktionieren, ja. Jetzt sind wir da seit einem Jahr und wir arbeiten ständig an Verbesserungen, getriggert durch die Stationsleitung, weil die das innerhalb von 3 Monaten einfach akzeptiert haben und haben gesagt, das ist mega, das macht uns die Arbeit so viel leichter. Aber wir müssen an der Stelle immer wieder Hürden überwinden. an, sag mal, Führungs- und Verantwortungsetagen, da rennen wir offene Türen ein. Also ich hatte auch da vor einem Monat ein Gespräch mit einer Klinikleitung, die gesagt haben, seit 10 Jahren suche ich nach einer Lösung mit genau dieser Denkart, nämlich eben nicht unseren Chefärzten und Ärzten das Leben noch komplizierter machen mit Technologie, sondern einfach abwerfen, scannen, fertig. Ja. Und ich glaube, da ist einfach ein Stau da, so ein Innovationsstau, der entstanden ist. Und wir merken auch in anderen Branchen, dass sich diese RFID-Technologien immer schneller durchsetzen jetzt. Nach 10, 15 Jahren gibt es ja UHF schon als Trägertechnologie für RFID. Und das setzt sich jetzt durch und diese ganze Entwicklung, die nimmt jetzt richtig Dynamik auf. Das stellen wir auf jeden Fall fest.
Super. Also das ist toll, da haben wir auch noch ein bisschen was gelernt, wie man das Business aufbaut, wo man am besten seine Sachen auch vortragen und erreichen kann. Ich finde, Heiwi, das klingt richtig gut heute, richtig?
Ja, also ich finde, wie gesagt, ich habe vor knapp 8, 9 Jahren genau mit dieser Idee gespielt. Da war ich eben noch aktiver Notarzt, damals war aber Deutschland noch nicht ansatzweise so weit, dass da auch nur ein bisschen Interesse mir entgegenkam. Und umso schöner finde ich eben, dass du das so wunderbar jetzt hier umgesetzt hast.
Du bist einfach schon immer der Zeit voraus gewesen, lieber Doc.
Eben, und deswegen bin ich bis heute nicht reich, weil ich nie jemanden gefunden habe, der mich unterstützt. Aber was denkst du, wo würdest du irgendwie noch in Zukunft Verbesserungen, Modernisierung von Prozessabläufen in Unternehmen sehen und gerade was das Gesundheitswesen betrifft? Also hast du da eine Vision?
Ja, also meine Vision ist grundsätzlich erstmal Transparenz zu erzeugen, weil es ist immer ganz schwierig zu sagen, wo denn jetzt eigentlich Probleme oder Baustellen liegen. Das ist viel gefühlt. Ne? Wir reden immer von der Industrie, von der Blackbox. Ja, da kommt was Gutes bei raus und eigentlich wissen wir auch, wie es funktioniert, aber so genau nicht. Und wenn was schief geht, dann sind wir ganz schnell dabei, das in eine oder andere Richtung zu schieben. Wenn wir aber durch diese Transparenz, die wir erzeugen, wo sich Waren wirklich hinbewegt haben, feststellen, hey, das war gar nicht so, wie wir gedacht haben. Dann nehme ich gerne auch mal ein Beispiel aus der Wäscherei. Eine Wäscherei beliefert Klinik mit Wäsche. Wäsche wird nicht zurückgeliefert. Klinik sagt, ich habe es zurückgegeben. Wäscherei sagt, ich habe es nie bekommen. Wer war es denn jetzt? Ne? Am Ende, es waren beide natürlich. Ja? Also jeder macht seine Fehler. Und durch diese Transparenz, die wir erzeugen, da können wir erst wirklich an diese Problemstellungen ran, weil wir dann feststellen, das ist bei dir in der Logistik hinten, wenn du deine Aufträge vorbereitest, und bei dir in der Klinik sind es die und die Stationen, wo das Zeug verschwunden geht, dann können wir erst anfangen, wirklich Prozesse zu optimieren, weil wir wissen, wo wir hinschauen müssen. Also ich glaube, die Vision, die ich habe, ist, dass wir es schaffen, alle kritischen Prozesse vor allen Dingen erstmal so weit transparent zu machen, und zwar mit einer offenen Fehlerkultur. Es geht ja nicht darum zu sagen, du warst es jetzt, ne, du hast Fehler gemacht, sondern wie kann ich dir das Arbeiten erleichtern, damit du diesen Fehler nicht mehr machst. Ja? Das ist mein Ansatz, und da möchte ich hin, das ist meine Vision, diese Transparenz zu haben, zu sagen, da müssen wir hin, da können wir Prozesse optimieren und nicht immer so blind rumstochern und sagen, ich glaube, wir müssen billiger einkaufen oder anders einkaufen und diesen Supply Chain, ich weiß es doch gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, was im Moment eigentlich wirklich passiert.
Also ich glaube, jemand, der in der Mittelstufe bereits angefangen hat, die Bibliothek umzuordnen, der wird auch das in der Zukunft problemlos umsetzen. Mein Lieber, kurz vor Schluss, was ist denn eine analoge Angewohnheit von dir, die sich definitiv nicht digitalisieren lässt?
Analoge Angewohnheit? Ich würde sagen, kochen. Also Rezepte hole ich mir auf meinen Dienstreisen. Reisen kann ich auch durch Teams ersetzen. Rezepte kriege ich auch online, aber kochen muss ich immer noch selbst. Und das ist ein großes Hobby von mir. Also tatsächlich nehme ich immer Anreize mit von überall. Probiere ständig was Neues aus, gerade bin ich in so einer italienischen Phase. Ich versuche, italienische Küche nachzuahmen. Aber ich würde sagen, Kochen ist eine Leidenschaft von mir und die erdet mich auch. Und das mache ich sehr gerne und das kann man mit Sicherheit nicht digitalisieren.
Und genau, ich glaube, dass der Carsten einen wesentlichen Vorteil hat. Er weiß immer, wo welcher Kochtopf ist.
Alle gecheckt.
Ist noch nicht ganz so weit, aber wäre möglich, ja, genau.
Lieber Carsten, ich darf jetzt die letzte Frage stellen in dieser Serie des Podcastes und die lautet, wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
Diagnose Zukunft aus meiner Sicht oder für die Industrie? Oder?
Aus deiner Sicht gerne.
Aus meiner Sicht, ja. Ich glaube, dass wir in Sachen Digitalisierung einen großen Unterschied sehen werden in naher Zukunft. wenn es darum geht, nämlich die physische Welt mit der Softwarewelt zu vereinen. Also was ich die letzten Jahre beobachtet habe, dass wir immer mehr Software-Tools haben. Wir kennen sie alle von unseren Handys, eine App nach der anderen, die eine kopieren die anderen, die irgendeiner hat wieder eine tolle neue Idee. Aber was in echt in der physischen Welt passiert, das wird immer noch nicht so wirklich wahrgenommen. Es sind immer noch Daten, die irgendwo eingegeben werden. Und ich, also meine Diagnose für die Zukunft ist, dass wir in Industrie und natürlich auch im Gesundheitswesen, im Rettungsdienst deutliche Sprünge machen werden, wenn es darum geht, Effizienzen zu steigern, weil wir eben die physische und die digitale Welt langsam zusammenbringen. Ja. Ich glaube, das ist die Zukunft.
Und so wird es auch hoffentlich dann sein. Also schön, dass du was aus dieser wahnsinnig guten Idee gemacht hast. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, natürlich auch im Namen von Tobias Leipold, oder dass du heute unser Gast warst.
Herzlichen Dank, das war sehr spannend.
Das war heute eine neue Episode der Diagnose Zukunft mit dem Gast Carsten Otto, seines Zeichens Gründer von Otto ID Solutions und natürlich Tobias Leipold und dem ollen,
weit vorauslaufenden Doc Esser.
Gut, dass du dich auslaufenden Doc Esser gesagt hast. Macht's gut, bleibt uns gewogen und gesund. Bis dann, ciao.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion@diagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.